Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen, dabei mitunter Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Es geht uns darum, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind
Gudula Merchert-Werhan,
Katharina Eucken
und Marlene Nebelung.
Nana Josephine Roloff, Aktivistin, ewige Idealistin, habe ich gelesen. Tatsächlich rein funktional Campaign Executive. Und in dem Moment, in dem wir uns kennengelernt haben, habe ich dich neben diesen Rollen auch durchaus als sehr reflektiert, auch still, auch nachdenklich erlebt und als jemand, die nach wie vor sucht, wie kann es noch gehen und was kann noch kommen? Und das sind so ein paar Hintergrundvariablen, die ich total spannend für unser Gespräch, für unsere Suche, nach dem, wie Systeme sich verändern können, wie Anstöße gegeben werden können, geben.
Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Habe ich mich sehr gefreut, dass dann meine Bewerbung gleich angenommen wurde. Ja, wie würde ich mich vorstellen? Also das stimmt, rein formal bin ich Campaign Executive in einer PR-Agentur. Wir machen PR für IT- und Technologieunternehmen, zunehmend auch aus dem grünen Bereich, wenn man das mal so nennen darf, aus dem nachhaltigen Bereich. Und dann bin ich tatsächlich so ein bisschen in diese Aktivistinnenrolle reingerutscht. Und ja, hätte mich wahrscheinlich zwischendurch, während der Kampagne, habe ich auch tatsächlich mich als Menstruationsaktivistin bezeichnet, weil ich so bezeichnet wurde. Also ich wurde so bezeichnet und habe ich das übernommen. Tatsächlich diese Begrifflichkeit. Mittlerweile würde ich sagen, ich bin keine Menstruationsaktivistin in dem Sinne, sondern es ging mir ja immer von Anfang an um dieses kleine Puzzlestück von dem großen Ganzen. Was ist das Große? Das Große ist der Weg in eine gleichberechtigte Gesellschaft. In eine Gesellschaft, in der Gleichbestimmung, Selbstbestimmung einer der obersten Werte ist. Und da habe ich den Eindruck, da sind wir noch sowas von weit davon entfernt. Also sei das, was Reproduktion angeht, oder eben auch das Steuerrecht, also ne, don't get me started on dem Ehegattensplitting, ja, also das ist wirklich, es gibt so viele strukturelle Diskriminierungen, die noch da sind und die auch zum Teil super versteckt sind. Und die sichtbar zu machen, das finde ich interessant und das finde ich wichtig und ich glaube, da haben wir auch tatsächlich noch einen Mangel an Menschen, die sich mit diesem Thema in dieser Metaebene befassen, ja. Ja, es war tatsächlich ganz spannend. Also Yasemin und ich, wir haben uns getroffen. Wir waren, oder wir sind auch immer noch beide Genossinnen in der SPD und wir haben uns unterhalten und es hat irgendwie gleich total gestimmt so. Diese ganze Dynamik zwischen uns hat sehr gut funktioniert und es war so ein, ja, sie hatte mir dann erzählt, dass sie bei diesem Menstruationsworkshop war und ich war, vorher war ich so, boah, Menstruationsworkshop, okay, was soll ich denn da lernen? Ne? Ich mache lieber die coolen Sachen, so alles, was politisch ist und juristisch und so die wichtigen Dinge sozusagen. Und dann hat sie mich aber, dadurch, was sie da erzählt hat, auch von diesem Workshop, hat sie mich davon überzeugt, dass das total wichtig ist. So, und das innerhalb kürzester Zeit hat sie das geschafft, da dieses Gefühl von, ja, das ist eine Wunde, in die müssen wir reingehen. Das ist eine Lücke, die da ist, die nutzen wir aus. Und genau, dann kam dieses Jahr, da gab es mal eine Petition, die habe ich dazu unterschrieben. Ja, das ist lange her, ich unterschreibe viele Petitionen, weil ich es ein total wichtiges Tool finde, um Mitbestimmung ausleben zu können, ohne dass ich großartig, also ich bin überhaupt kein Mensch, der auf Demonstrationen geht, so, das ist gar nicht meins. Aber ich unterschreibe halt jede Petition, die mir unterkommt und die mir gefällt. Und da war dann dieses, ja, dann machen wir noch unsere eigene Petition dazu und versuchen das mal. Und ja, wir kannten uns nicht und es hat natürlich ein paar Tage gedauert, bis wir das auch wirklich online gestellt haben. Aber dann war es so, ja, jetzt ist das in der Welt, jetzt müssen wir das auch durchziehen. Das war so ein richtig so ein, auch reingestolpert. Also wir haben uns da vorher gar keine Gedanken darüber gemacht, was da passieren kann, sondern es war, ja, ein Versehen am Ende. Dieses sich nicht so viele Gedanken darüber zu machen, was eigentlich passieren kann, ist so wichtig, weil wenn ein Kind anfangen würde, sich Gedanken darüber zu machen, wie oft es hinfallen könnte und wo es überall gegenlaufen könnte, es würde ja im Leben nicht aufstehen. Es würde im Leben nicht anfangen zu gehen, sondern es würde einfach weiterkrabbeln. So, ist auch easy, kann es schon, ne? Und dieser Tritt raus aus der Komfortzone und zu sagen so, hey, ja, lass uns das einfach mal probieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass niemand das unterschreibt und dass das untergeht. Aber dann hat das ja auch niemand gesehen. So, ne? Und, ja. Und ich habe mich auch, also ich habe mich auch sicher mit Yasemin gefühlt. Ne? Also dieses Gefühl von Sicherheit. Ich hätte das alleine niemals gemacht. Ich brauchte schon auch diese andere Person, die nicht nur dafür da ist, dass man sich Aufgaben teilt, sondern dass man vor allem auch das gleiche Schicksal hat. Also weil niemand ist in unserer Haut gewesen und niemand konnte nachvollziehen, wie das ist, wenn du ätzende Kommentare liest oder wenn dir dieser Gegenwind entgegenkommt oder wenn du erschöpft bist, wenn du nicht weiter weißt. Völlig egal, wie viel Unterstützung da von anderer Seite kam, das war nicht vergleichbar mit dem, was Yasemin und ich da zusammen hatten. Das Schlimmste war tatsächlich, oder was heißt das Schlimmste? Wir haben irgendwann aufgehört, das zu lesen. Ne? Das muss man nämlich auch können, sich davon zu distanzieren und zu sagen, es gibt konstruktive Kritik und es gibt konstruktives Feedback und mit dem setzen wir uns auseinander. Da hat jemand wirklich was zu sagen und das sollte man nicht außer Acht lassen, weil das wirklich relevant ist fürs Weiterkommen. Und dann gibt es halt so die einfach nur rumätzen wollen. Mhm. Und das muss man auch wirklich, da muss man eine Grenze ziehen, das guckt man sich dann eine Woche an und dann sagt man, okay,
so be it.
Genau. Ja. Also ich muss mir einfach nicht sagen lassen, ich soll mir die Gebärmutter entfernen lassen, damit ich nicht mehr blute und dann hätte sich die Geschichte. Das ist einfach. Und dann dagegen zu argumentieren, da würde kommen, ja, war doch ein Witz, war doch ein Spaß, nimm das doch nicht so ernst. Ja. Doch, ich nehme das ernst. Wenn mich das verletzt, dann verletzt mich das. Und end of story. So, aber da muss man sich also wirklich von distanzieren von dieser Sache. Also es ist natürlich, da geht es nicht um Verdrängung, sondern da geht es auch um Selbstschutz und da geht es auch darum, das gibt dir nichts, das bringt dir nichts, darauf zu achten. Das ist wie, das ist einfach Müll und Müll gehört rausgebracht. So, ja, und manchmal bringt sich der Müll selber vor die Tür, das gibt es auch. Das ist besonders schön, aber sowas muss man halt konsequent blockieren und das, weil es einen selber blockiert in der Arbeit. Mhm. Wie oft habe ich denn da gesessen und auch Selbstzweifel dann bekommen, weil ich dachte, ja, vielleicht haben die ja doch recht. Vielleicht haben sie ja doch recht damit, dass sie das kritisieren und das ist alles gar nicht so schlimm. Und dann wieder zu sich zu kommen und zu sagen, doch, mich beschäftigt das. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Mhm. Ich möchte, dass das anders ist. Fertig, ich mache das jetzt. Wirklich dieses zu sich, wie du sagst, zu sich selbst kommen und auf das achten, was man selber fühlt. So, und das steckt in jedem von uns. Mhm. Dieses Gefühl von, das ist richtig und das ist falsch. Und da hinzukommen, das zu fühlen und danach zu handeln, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor davon, dass man ins Machen kommt und dass man auch erfolgreich in diesem Machen ist. Also das ist total wichtig, dass es diese Phasen gibt, in denen man den Ball einfach mal laufen lässt. So. Und dass man einfach sagt, okay, gut, jetzt kann ich einfach gerade nichts machen und das ist dann einfach so, das zu akzeptieren, diesen Zustand zu akzeptieren von, ja, manchmal läuft es und manchmal läuft es halt einfach nicht. Da kann man tatsächlich bei so einer Kampagne oder bei einem anderen Thema, das mag ja auch jedes andere Thema sein, ne? Also das ist ja wirklich wurscht, aber Es gibt Zeiten, in denen läuft, es gibt Zeiten, in denen läuft es gar nicht und in denen ist man einfach nicht erfolgreich. Aber das ist okay. Es ist okay, wenn man einfach mal die Füße stillhält und was anderes auch macht und das mal liegen lässt und vielleicht auch auf ganz andere Ideen kommt. Ne? Ganz neue Ansätze, weil wenn du, ich meine ganz ehrlich, ich habe mich so in dieses Thema reingesteigert, ich habe mich so in diese ganze Angelegenheit reingesteigert und da kann man nur frustriert werden zwischendurch. Weil es so, du kommst, es gibt diesen Punkt, da kommst du von alleine nicht weiter, da braucht es etwas von außen. Mhm. Weil du kannst nicht alles alleine machen, sondern du brauchst eben diese Umgebung, die sich auch darauf einlässt, auf deine Argumente zum Beispiel. Und da dann einfach zu sagen, ja gut, dann ist es halt jetzt erstmal gut, peng. Es wird der Moment kommen, wo dann wieder dieser Impuls von außen kommt und das Ganze wieder zum Rollen kommt. Oder man selbst hat eine zwischende Idee, weil man sich mit was ganz anderem beschäftigt hat, weil man einfach mal das in Ruhe gelassen hat. Ne? Mhm. Das ist ja wie ein anderes Projekt. Also einfach mal liegen lassen und liegen lassen, nicht anfassen und irgendwann wiederkommen und sagen so. Ja, wir sind ja auch, also muss man ja auch ehrlich sagen, wir sind ja total darauf getrimmt, immer nur Erfolg zu haben. Wir sind ja in so einer Gesellschaft, in der es total wichtig ist, super viel Geld zu verdienen und sich x Sachen kaufen zu können, das dickste Auto, you name it. Und man sieht gar nicht diese, auch Instagram. Instagram ist ja das beste Beispiel für diesen Selbstoptimierungszwang, den diese Gesellschaft antreibt. Und dieses, wir müssen alle immer total erfolgreich sein und dreckige Wäsche wird zu Hause gewaschen, so. So hieß das früher. Und das ist es am Ende heute noch, nur dass die Leute sich noch anders präsentieren, der Druck immer größer wird. Und das ist halt nicht so. Man ist nicht immer erfolgreich. Wie oft habe ich denn gedacht, um Gottes Willen, das wird nie was und ne, so, das waren keine 2 Jahre, in der jeder Tag ein toller Tag war und ein toller Erfolg war und nein, das waren 2, 3 richtig coole Erfolge und der Rest war einfach so, ja. Natürlich hat es mich angetrieben und es hat Spaß gemacht und ne, ich hätte meine Zeit dafür nicht aufgewendet, aber dieser Erfolgsdruck, der ist schon, klar, der ist da, ne? Auf jeden Fall. Merke ich jetzt auch im Nachhinein, wo ich mir denke, ich sitze jetzt hier und denke mir, gut, jetzt bin ich über den Berg, aber die letzte, also es ist ja jetzt durchaus ein halbes Jahr ungefähr ist es her, dass wir die Petition übergeben haben und dass dieser richtig große Erfolg war, dass das durch den Bundestag ist, durch den Bundesrat. Und ich habe mich ein halbes Jahr lang jetzt so krass gestresst, dass ich irgendwas total Tolles danach machen muss. Und da anschließen muss, nein, muss ich überhaupt nicht, muss gar nichts. So. Ja. Also ich muss jetzt erstmal gucken, was ich eigentlich, ich habe 2 Jahre lang irgendwie immer auf 150% verbracht und jetzt muss ich erstmal gucken, was eigentlich so unter 100% los ist und das auch ganz nett sein kann. Ja, ich habe erst nach Beginn der Kampagne überhaupt in der Agentur angefangen.
Ja, okay.
Also wir haben die Kampagne im März gestartet und angefangen in der Agentur habe ich im Juni, also durchaus noch ein bisschen danach und ja, Vollzeit gearbeitet und halt das abends und am Wochenende, ja. Bei uns selber ist es kein Problem, wir sind natürlich auch viele Frauen, das ist eine sehr weiblich geprägte Branche. Ich hatte es jetzt gerade erst wieder, dieses, was machst du, wenn Kunden dich ignorieren? Was machst du, wenn Kunden dich nicht ernst nehmen? Was machst du, wenn deine Arbeit überhaupt gar nicht wahrgenommen wird als auch wirklich ein, als was Wichtiges? Also,
und das, obwohl es von dem Kunden beauftragt oder der Kundin beauftragt wurde.
Ja, genau. Also, aber du wirst halt komplett übergangen. Wir haben natürlich auch Männer bei uns in der Agentur. Und es ist halt, ja, das fällt schon doch manchmal auf, dass dann wirklich da einfach wir als Frauen übergangen werden und dann, ja, ist denn der X zu sprechen? Und ja, ich muss das jetzt aber mal mit dem X besprechen, ne? So, und oder die Kollegin, der dann gesagt wurde, ja, ach so, und du bist die das mitschreibt hier alles, ne? Bei Miete. Und sie halt so, nee, ich bin die deine Strategie macht. So, das sagst du dann natürlich nicht. Ich finde es schon respektlos ohne Ende, dass ich Kunden habe, denen ich Arbeit schicke, denen ich Ergebnisse schicke mit Hi X und ich kriege zurück, entweder werde ich gar nicht angesprochen oder ich kriege ein Hi ohne Ansprache oder mein Chef wird angesprochen, obwohl der in dieser Konversation überhaupt nicht auftaucht. Ja, das kommt auch sehr drauf an. Das ist wirklich von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Und manchmal kannst du wirklich sehr resolut auch einfach da antworten und sagen, so. Das geht aber im persönlichen Gespräch viel einfacher als per Mail, weil per Mail kannst du über dieses Virtuelle, da geht so viel verloren. Mhm. Da ist dieses Zwischenmenschliche ist schon elementar und da kannst du dann natürlich auch Kontra geben. Per E-Mail ist das schwierig. Du kannst, aber was du nicht machen darfst, ist dann eigentlich aufgeben. Also das geht halt nicht, sondern dann wirklich weitermachen und sagen, ja, ich spreche den so lange konsequent bei seinem Namen an und unterschreibe mit meinem Namen, bis er sich das gemerkt habe. Ich arbeite mit Leuten zusammen, die das in 2 Jahren nicht hinbekommen haben, meinen Namen richtig zu schreiben. Ja? N-A-Doppel-N-A. Was ist so schwer daran? Das sind so Respektfragen auch wirklich einfach. Das ist ja auch immer sehr ein persönliches Empfinden. Ne? Also wo ich mir auf den Schlips getreten fühle, fühlt sich meine Kollegin noch lange nicht auf den Schlips getreten, weil die vielleicht auch schon ganz andere Erfahrungen gemacht hat und das auch ein bisschen mehr gewöhnt ist. Wir sind ja dann doch, man ist ja einiges gewöhnt dann, ne? Je mehr Erfahrungen, Lebenserfahrung man hat, desto mehr hat man auch so bestimmte auch Mechanismen akzeptiert, habe ich so den Eindruck. Also ich bin großer Fan von Frauen helfen anderen Frauen. Ja, und dieses, du hast gerade das Thema, ich verlinke dich mal unter dem Beitrag, ich schicke dir mal da einen Artikel zu oder, ne, also so dieses und auch, wenn jemand was postet und sei das nur einfach ein Foto, wo sie irgendwie, weiß ja, guck, neuen Trenchcoat anhat, schreibt dazu, sieht gut aus, weil das einfach gut ist. So, und weil man sich einfach dadurch unterstützen kann und dadurch kann man das dann auch ein bisschen erträglicher machen, dieses, was heißt erträglicher? Nein, man sieht einfach, dass man so ein Netz aufbaut an Leuten, die einem, die der Meinung sind oder die finden, dass man selber kompetent ist und dass man gut aussieht und ne, alles Mögliche, so diese ganze Geschichte und dadurch bekommt man diese Selbstsicherheit, die total wichtig ist, um dann irgendwann an den Punkt zu kommen, um zu sagen, okay, ich hau jetzt auf den Tisch, so, das reicht. Ich glaube, es bringt halt auch gar nicht so, also ich bin auch gerne total schnell beleidigt, ja, also da muss man, ne, so, muss ja auch seine eigenen Sachen so sehen, also ich bin dann beleidigt und ich bin angefasst und ich bin sauer und, das kann ich aber auch alles in meinem Job rauslassen. So, darüber kann ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen unterhalten. Dann kann ich sagen, hast du gesehen. So. Und da dann aber wieder auf die Ebene zurückzukommen und zu sagen, okay, dann zeige ich es ihm erst recht und liefere richtig ab. So, das finde ich auch, also ich meine, das entspricht, da bin ich natürlich jetzt total drin in diesem Leistungsdenken auch, was eigentlich so, was ich vorhin so kritisiert habe, aber gleichzeitig denke ich, dass das auch wichtig ist, weil ich glaube nicht, dass es was hilft, irgendwie jetzt beleidigt Leberwurst zu spielen oder bei jedem noch so kleinen Ding zu sagen, ja, das hat mich jetzt gestört, sondern so dieses, tatsächlich, wie du sagst, so dieses, dass jemand was versteht, also dass man lieber warte ich darauf und führe dann irgendwann ein Gespräch, wo ich sage, okay, pass auf, das und das und das und das ist so und so einzuordnen und übrigens, so. Das, was du machst, ist struktureller Sexismus. Ich glaube, dafür muss man aber, also es gibt Beispiele, wirklich Wahnsinn, wo darauf reagiert wird, auf solche Sachen, da denke ich immer, krass, hätte ich einfach nicht geschafft. Wenn mir sowas passiert, dann bin ich auch erstmal, also wenn mir so eine Mail kommt, dann ist es was anderes, aber eben, dann hat man ja Zeit, quasi darüber zu reden, zu diskutieren und sich zu überlegen, was man da drauf antwortet. Jetzt zum Beispiel im persönlichen Gespräch, wie oft bin ich denn schon überrumpelt worden und mir wurde irgendwas an den Kopf geworfen und ich stehe da so und bin einfach nur sprachlos und dann kannst du nichts erwidern. Und dann spukt einem das noch Ewigkeiten später, Wochen, Monate später, spukt einem diese Situation im Kopf rum und denkt so, das hätte ich antworten sollen. Nee, das, oh, das wäre gut gewesen. So, ne? Und an den Punkt zu kommen, wo man so lässig mit dann einfach so einer schlagfertigen Antwort jemanden richtig auflaufen lassen kann, das wäre toll. Ja. Da gibt es tolle Frauen, die das können und da muss man von lernen. Und da hilft eben wieder diese Solidarität unter Frauen, die einfach wichtig ist. Ich habe mittlerweile so viele gute Freundinnen, gute Kontakte, wir sind natürlich nicht immer einer Meinung, darum geht es aber auch nicht, sondern es geht darum, dass wir die Empfindungen der anderen respektieren, akzeptieren und uns damit solidarisch zeigen. Deswegen finde ich es auch total wichtig, dass wir das weiterführen, uns nicht darauf auszuruhen, wie viele, ich finde es auch so schade, es gibt so viele, die dann sagen, ja, wir haben doch schon, also ne, ungefähr, ich kann wählen, ich habe mein eigenes Bankkonto, was wollt ihr denn? Ich bin gleichberechtigt. Nein, einfach nein. Und sich darauf auszuruhen, das ist gefährlich. Und das, dieses ja, ne, Feministin, und das ist schon ein ganz schön hartes Wort. Und für mich ist halt jeder Mensch feministisch, der das wichtig findet, dass alle Geschlechter gleichberechtigt sind, dass jeder selbst über sich bestimmen kann. Ja, ich meine, das sind die, ne, wir leben in so einem neoliberalen Wirtschaftssystem, aber wir dürfen nicht darüber entscheiden, ob wir unser Kind abtreiben oder nicht. Also jetzt mal ganz extrem. Ja, also es ist wirklich alles ist komplett liberal. Aber was mit meinem Körper geschieht, ja, darüber darf ich nicht entscheiden. Dieses Generationenübergreifende ist so elementar und voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu respektieren. Ich habe das oft erlebt, dass Frauen zu mir gekommen sind, so aus diesem altlinken feministischen Bereich und mir gesagt haben, wie lächerlich und albern sie das finden, dass ich für die Tamponsteuer einstehe. Sie seien ja noch für viel wichtigere Themen auf die Straße gegangen. Und da weiß ich auch gar nicht, was ich darauf erwidern soll, weil das so, ich finde es eigentlich total schade, weil für mich ist es ein Weiterführen davon und für mich ist es halt, ja, natürlich, die Zeiten haben sich geändert. Vielen herzlichen Dank allen Frauen vor mir, die dafür eingestanden sind, dass ich jetzt diese Freiheit haben kann, mich mit diesem Thema so auseinanderzusetzen. So, ja? Und für mich ist das nicht despektierlich gemeint oder irgendwie respektlos oder so, sondern für mich ist es eine. Ich freue mich, dass wir gleichberechtigungstechnisch an dem Punkt sind, dass wir uns wirklich diesen Kern der strukturellen Diskriminierung widmen. Das System, wie es ist, in Frage stellen muss, in Frage stellen, ob es gerecht ist. Weil nur wenn du überhaupt diese Frage stellst, kannst du ja feststellen, dass etwas falsch läuft. Also wenn du das nicht tust, dann akzeptierst du das einfach und das ist auch okay und ich finde das auch in Ordnung, wenn man sich nicht super doll einmischt und irgendwie an vorderster Front kämpft. Das können auch gar nicht alle, ja. Es gibt Menschen, die können das auch aus finanziellen Gründen gar nicht, ja. Ich konnte das, weil ich einen Job habe, der mich ernährt, ja, und irgendwie eine Mutter, die sich dann auch noch irgendwie um mein mentales Wohlbefinden und auch sonst darum kümmert, dass es irgendwie nach dem Motto, Kind, hast du schon, ne? deswegen geht das. Aber es gibt natürlich Leute, bei denen das nicht geht. Und ich finde das auch total wichtig zu erwähnen, dass man eben, dass das eben nicht für alle was ist. Einfach machen, genau. Ja. Also was soll denn schief gehen? Also das ist halt auch, ne? Ich habe und da muss man auch sagen, wieder das Glück, dass ich eben dieses Netz habe, was mich zur Not halt auffängt. Ne? Aber das muss ja nicht die Familie sein, das können auch Freundschaften sein. Und ich glaube, das kann man sich gut selber bauen. Ne? Und das pflegen und aufrechterhalten. Und dann kann man das machen. Dann kann man das machen. Und das ist auch dann tatsächlich echt ein bisschen unabhängig von finanziellen Möglichkeiten, sondern es ist auf einer Gefühlsebene. Ne? Also bei mir war das quasi kein Geld, was ich habe natürlich auch Geld in diese Kampagne gesteckt, aber wirklich, also Fahrkarten nach Berlin, die habe ich irgendwie ewig im Voraus gebucht, dann sind die relativ günstig. Also das ist nicht so teuer gewesen, das war einfach eine Zeitfrage.